Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 23. Oktober auf Radio Bern. Heute suchen wir Antworten auf diese Fragen. Warum wird die Kritik an Menschen- und Arbeitsrechten ignoriert? Das umstrittene Ja zum Freihandelsabkommen mit China. Gibt es bald nur noch Bildung für Wohlhabende? Jüngste Zahlen zum Schweizer Stipendienwesen lassen aufhorchen. Und warum erlebt Rumänien die größten Massenproteste der Geschichte? Das Gold- und Silberminenprojekt Roșia Montana vergiftet eine ganze Landschaft. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Karin Bachmann.
Kein Ausgehverbot für Kinder in Wohlen. Kinder, die jünger als 12 Jahre alt sind, sollen nach 23 Uhr nicht mehr alleine auf die Straße. Das wollte der Gemeinderat von Wohlen mit dem neuen Jugendschutzartikel durchbringen und löste damit hitzige Diskussionen aus. Doch an der gestrigen Gemeindeversammlung stimmten die über 300 anwesenden Stimmberechtigten gegen das Ausgehverbot. Trotzdem, Wohlen zieht die Schraube an. Das Ortspolizeireglement wurde deutlich angenommen. Somit darf man in Wohlen in der Nacht nicht mehr bei Schulhäusern sein und der Gemeinderat darf mit dem Okay der Polizeiüberwachungskameras aufstellen. Mit dem umstrittenen Gesetz erhofft sich der Gemeinderat Littering, Vandalenakte und den nächtlichen Lärm in den Griff zu bekommen. Das Ortspolizeireglement tritt per 1. Dezember 2013 in Kraft. Bernhard Pulver will seinen Sitz verteidigen. Die Grünen des Kantons Bern nominieren ihn einstimmig für die kommenden Regierungsratswahlen im Frühjahr 2014. Der Erziehungsdirektor strebt somit eine dritte Amtszeit an. Die bernischen Grünen wollen im kommenden Frühjahr die rot-grüne Regierungsmehrheit verteidigen helfen und ihre Fraktion im Grossen Rat stärken. In den Wahlkampf ziehen die Grünen mit zwei neuen Initiativen, der Stop-Fracking-Initiative und der Kulturland-Initiative. Der Bund engagiert sich stärker gegen Menschenhandel. Er kann künftig selber präventive Massnahmen greifen und solche von Organisationen der Zivilgesellschaft unterstützen. Der Bundesrat hat heute Morgen eine Verordnung verabschiedet, welche die Einzelheiten festlegt. Diese erlaubt es dem Bund unter anderem Finanzhilfe an Organisationen zu leisten, die sich gegen den Menschenhandel engagieren und Opferbetreuung betreiben. Dazu stehen dem Bund ab 2015 jährlich 400'000 Franken zur Verfügung. Hintergründe zum Menschenhandel hören Sie in unserem Rabe Info in Beitragen von gestern und vorgestern. Diese können Sie im Archiv von Rabe Info auf www.rabe.ch nachhören. Für die griechischen Neonazis wird's eng. Athen will der Partei Goldene Morgenröte den Geldhahn zudrehen. In einer Änderung des Gesetzes zur Parteifinanzierung schrieb das griechische Parlament gestern fest, dass Parteien, die als kriminelle oder terroristische Vereinigung belangt werden, den Anspruch auf staatliche Mittel verlieren. Das berichten zahlreiche internationale Medien. Zum Wetter. Eine Nacht wie im Hochsommer und das Ende Oktober. Laut SRF Meteo wurden in der Schweiz vergangene Nacht Temperaturen von bis zu 25,3 Grad gemessen. Nun hat sich der Föhn gelegt, der heutige Tag präsentiert sich wieder in herbstlicher Manier. Heute ist es meist stark bewölkt und regnerisch bei Höchsttemperaturen um 16 Grad. Erst gegen Abend ziehen die Wolken langsam ab. Morgen Donnerstag wird es nach einem nebligen Morgen ziemlich sonnig. Die Höchsttemperaturen schätzen die Wetterfrösche wieder auf 16 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Es war ein deutliches Ja zum Freihandelsabkommen mit China. Gestern hat die Außenpolitische Kommission des Nationalrats dem Abkommen mit 14 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen deutlich zugestimmt. Kritiker und Kritikerinnen, vor allem aus linken Kreisen und Entwicklungsorganisationen, sind enttäuscht. Alle Vorstöße dem Umweltschutz und den Menschen- und Arbeitnehmerrechten im Freihandelsabkommen mehr Gewicht zu geben, sind gescheitert. Wilmar All berichtet.
Musik. Zwei volle Jahre hat der Bundesrat mit China über das Freihandelsabkommen debattiert. Nur etwas wurde konsequent totgeschwiegen. Die Menschenrechte. Noch kann das Freihandelsabkommen mit China zu Fall gebracht werden. Mit Ihrer Unterstützung. Jetzt auf solidar.ch.
Mit diesem Spot rief das Hilfswerk Solidar Suisse dazu auf, den Mitgliedern der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat E-Mails zu schicken. Mit dem Wunsch, Umweltschutz und Menschenrechte im Freihandelsabkommen mit China stärker zu berücksichtigen. Die Aktion selber war ein voller Erfolg. Während 24 Stunden wurden die Kommissionsmitglieder mit über 1000 E-Mails überhäuft. Die Wirkung indes blieb aus. Mit deutlichem Mehr hat die Kommission dem Freihandelsabkommen zugestimmt, so wie vom Bundesrat vorgeschlagen. Ein Entscheid, den Eva Gehl vom Hilfswerk Solidar Suisse trotz E-Mail-Aktion nur mäßig überraschte.
Wir haben das Resultat leider in dieser Form erwartet. Das war schon im Vorfeld absehbar, dass die Meinungen gemacht sind. Aber trotzdem haben wir natürlich gehofft, dass die Mehrheit doch noch kein Einsehen hat. Von daher sind wir halt trotzdem enttäuscht, weil die Außenpolitische Kommission mit diesem Entscheid Wirtschaftsinteressen über die Menschenrechte gestellt hat. Und das ist für uns nicht hinnehmbar. Das sollte eigentlich für niemanden akzeptabel sein, wenn man weiß, unter welchen Arbeitsbedingungen, Menschenrechtsbedingungen Produkte hergestellt werden, die dann in der Schweiz vertrieben werden sollen.
Das Freihandelsabkommen mit China, ein Dokument mit über 1100 Seiten, ist die Frucht von 2 Jahren harter Verhandlungen. Kernpunkt sind Zollsenkungen auf Industriegütern und landwirtschaftlichen Produkten. Für die exportorientierte Schweizer Wirtschaft sei dieses Abkommen sehr wichtig, meint Christian Etter, Bundesratsdelegierter für Handelsverträge vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Die Schweizer Wirtschaft ist ausgeprägt außenwirtschaftsabhängig. Die Schweiz hat einen sehr beschränkten Binnenmarkt und damit unsere Firmen, die häufig im Hochtechnologiebereich tätig sind, die in Spezialitäten und Nischenprodukten tätig sind, auf genügend hohe Absatzzahlen kommen, sind sie auf Exporte angewiesen.
Das Freihandelsabkommen mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt soll Schweizer Firmen Wettbewerbsvorteile bringen. Die Schweiz ist neben Island das zweite europäische Land, das mit China ein Freihandelsabkommen abschließt. Zwischen China und der EU laufen seit längerem Gespräche. Im Freihandelsabkommen geht es aber nicht nur um wirtschaftliche Fragen, auch Umweltschutz, Menschenrechte und Arbeitnehmerschutz kommen zur Sprache, so Christian Etter vom SECO.
Konkret in Bezug auf die Rechte bei der Arbeit haben wir ein vollwertiges völkerrechtliches Zusatzabkommen zum Freihandelsabkommen ausgehandelt, das mit dem Freihandelsabkommen verbunden ist, indem wir insbesondere die Verpflichtungen beider Seiten in der Internationalen Arbeitsorganisation bestätigen. In diesem Abkommen verpflichten sich beide Seiten dazu, darauf hinzuarbeiten, den Arbeitnehmerschutz zu verstärken, auch zusammenzuarbeiten, voneinander zu lernen und die Situation insgesamt in diesem Bereich zu verbessern.
Dieses Zusatzabkommen zum Arbeitnehmerschutz reiche bei weitem nicht aus, ist hingegen Eva Gehl von Solidar Suisse überzeugt.
Das Problem ist, dass dieses Zusatzabkommen nicht verbindlich verknüpft ist mit dem Freihandelsabkommen und dass im Zusatzabkommen keine Überwachungsmechanismen festgeschrieben sind und keine Sanktionsmöglichkeiten festgehalten sind. Von daher ist es völlig zahnlos und ein Rückschritt gegenüber den bisherigen Freihandelsabkommen, die die Schweiz in den letzten Jahren unterschrieben hat.
Auch bei den Menschenrechten seien die Verpflichtungen im Abkommen sehr vage, sagen KritikerInnen. Christian Etter vom SECO widerspricht, das Abkommen enthalte einen Verweis auf das Memorandum vom Jahre 2007. In diesem Memorandum wurde der Menschenrechtsdialog zwischen der Schweiz und China bekräftigt. Zudem verweise das Abkommen auf die UNO-Charta. Eva Gehl von Solidar Suisse hingegen ist das zu wenig konkret.
Das Problem ist, dass die UNO-Charta, das ist eigentlich die allgemeine Gründungscharta, das genügt einfach nicht, um da auf die Menschenrechte zu verweisen. Da gibt es andere Instrumente, die mittlerweile in Freihandelsabkommen eigentlich üblich sind. Von denen ist aber im Freihandelsabkommen mit China keine Rede. Das Wort Menschenrechte kommt im Abkommen nicht ein einziges Mal vor. Und darum ist das auch ein Signal, dass die Menschenrechte keinen Stellenwert haben in diesem Abkommen. Und ich kann die Aussage des SECO eigentlich nur als Schönrederei bezeichnen.
Alles Schönrederei auf dem Papier ohne konkrete Folgen in der Praxis. Christian Etter vom SECO nimmt Stellung.
Ja, ich meine, Papier ist allgemein geduldig. Ein Abkommen ist ein Abkommen und es gibt eben diese Konsultationsmechanismen, die dazu da sind, das Leben dann effektiv auch umzusetzen. Also ist klar, am Schluss braucht es den Vertragswillen beider Seiten. Aber die Verhandlungen waren so, dass wir uns hier auf einer Ebene gefunden haben, wo beide Seiten dazu stehen können. Und ich gehe davon aus, dass das dann auch bei der Anwendung des Abkommens so sein wird.
Eine wichtige Hürde hat das Freihandelsabkommen mit China erfolgreich genommen. Als nächstes geht die Vorlage nun an den Nationalrat. Dass dort noch Änderungsanträge von linken Kreisen durchkommen, glaubt Eva Gehl nicht. Die Nationalrätliche Kommission habe die Weichen gestellt. Und eben diese Kommission hat es gestern auch deutlich abgelehnt, das Freihandelsabkommen mit China dem Referendum zu unterstellen. Sprich, das Stimmvolk wird in dieser Sache wohl nicht das letzte Wort haben.
95,6. Rabe Info.
Die Zahlen vom Bundesamt für Statistik sind ernüchternd. In den letzten 20 Jahren ist die Höhe der Stipendien für die nachobligatorische Bildung massiv zurückgegangen. Während der Bund im Jahre 1990 das Stipendienwesen noch mit 100 Millionen Franken unterstützt hat, sind es mittlerweile nur noch 25 Millionen, sprich 3/4 weniger, obwohl gleichzeitig die Anzahl der Studierenden und Fachhochschülerinnen stetig zugenommen hat. Der Verband der Schweizer Studierendenschaften VSS ist alarmiert, der gleichberechtigte Zugang zu Bildung sei akut gefährdet. Wilmar All hat nachgefragt.
Das schweizerische Bildungssystem basiert auf dem Grundsatz, dass jeder und jede unabhängig vom Einkommen eine nachobligatorische Ausbildung machen kann, sprich ein Studium oder eine Ausbildung an einer Fachhochschule. Offensichtlich aber sei die Politik immer weniger gewillt, die dafür notwendigen finanziellen Mittel auch aufzubringen, ist Lea Oberholzer überzeugt, Vorstandsmitglied beim Verband der Schweizer Studierendenschaften VSS.
Wir gehen davon aus, dass es am politischen Willen fehlt, in die Bildung investieren zu wollen. Wenn man ein qualitativ gutes Bildungssystem in der Schweiz möchte, dann muss einfach der Zugang zur Bildung garantiert sein können. Und zwar soll eine Person, die die Kompetenzen und die Neigungen, eine Ausbildung beginnen zu wollen, hat, die soll dann auch den Zugang haben. Und nicht, dass man eine Selektion über die finanziellen Mittel einer Person macht. Weil so hat man nicht die Besten, sondern nur die, die sich eine Ausbildung, ein Studium leisten können.
Bildung nur für Wohlhabende, diese Tendenz ließen die jüngsten Zahlen zum Stipendienwesen befürchten vom Bundesamt für Statistik BFS. Im vergangenen Jahr erhielten nur gerade 8% der Auszubildenden staatliche Unterstützung, obwohl es mehr als doppelt so viele sein sollten.
Das Bundesamt für Statistik und auch die interkantonale Stipendienkonferenz geht davon aus, dass wenn man einen chancengerechten Zugang zur Bildung haben möchte, dass dann 20% der Auszubildenden subventioniert werden oder finanziert durch den Staat, mitgetragen durch den Staat werden sollen. Und jetzt sind wir ungefähr bei 8%, 9,4%. Und da sieht man doch, dass mehr als 10% fehlen.
Laut VSS krankt das Schweizer Stipendienwesen nicht nur an mangelnden finanziellen Mitteln, sondern auch an einer gerechten Verteilung. Wie das gesamte Schweizer Bildungswesen ist auch das Stipendienwesen kantonal geregelt. Somit gibt es große Unterschiede zwischen den Kantonen, wie viele Personen wie lange mit wie viel Geld unterstützt werden. Dieser föderalistische Ansatz kritisiert der VSS schon länger.
Das Problem ist erstens, dass das Stipendienvolumen von Kanton zu Kanton unterschiedlich ist, die Berechtigungskriterien, also wie viel das man selber leisten muss, wie viel die Eltern verdienen müssen und so weiter. Dann geht es auch um die Anzahl Berechtigte. Es gibt Kantone, da bekommen viele Leute wenig und andere Kantone, in denen wenig Leute viel kriegen. Das sind einfach willkürlich gesetzte Kriterien, die einen diskriminieren, wenn man halt nicht aus dem richtigen Kanton kommt.
Deshalb plädiere der VSS für eine schweizweite Harmonisierung vom Stipendienwesen, meint Lea Oberholzer und hat dazu vor bald 2 Jahren die Stipendieninitiative eingereicht. Der Bundesrat hat ihr inzwischen einen indirekten Gegenvorschlag gegenübergestellt. Beide Vorlagen werden derzeit in den eidgenössischen Räten diskutiert.
Rabe Info 95,6.
80% oder mehr des globalen Goldhandels laufen über die Schweiz. Das Geschäft mit dem Edelmetall ist undurchsichtig. Oft ist nicht bekannt, wie viel Blut an den Goldbarren klebt, die hierzulande gegossen werden. Viel giftiges Cyanid würde an den Gold- und Silberbarren kleben, die in Zukunft im rumänischen Roșia Montana gefördert würden. Seit Monaten wächst die Protestbewegung gegen das höchst umstrittene Projekt, bei dem sich vor allem eine kanadische Rohstoffunternehmung, eine goldene Nase, verdienen würde. Rumänien erlebt die größte Protestwelle seit dem Ende der kommunistischen Diktatur vor einem Vierteljahrhundert. Ich wollte vom Umweltaktivisten Jochen Gotaru wissen, warum der Wut in der rumänischen Bevölkerung so groß ist.
Was die Leute wütend macht daran, ist einmal die Geheimniskrämerei, die seit vielen, vielen Jahren das Projekt umgibt. Es ist vor allem der Plan, dieses Gold aus dem Gestein herauszuwaschen mit einer Cyanidlauge. Der Goldgehalt im Gestein ist ja sehr gering. Hier, glaube ich, ist es ein knappes 0,5 Gramm pro Tonne, wenn man sich das vorstellen kann. Um dann praktisch 4 Berge wegzusprengen und eine historische Siedlung von fast 2000 Jahre Geschichte dafür zu zerstören, würde eben zurückbleiben eine riesige Menge von Cyanidlauge. Man spricht davon, dass ein Rückhaltebecken eingerichtet werden würde mit einem Volumen von 250 Millionen Kubikmeter. Vielleicht so als Bild, Anfang der 2000er Jahre ist mal so ein Rückhaltebecken gebrochen, das nur 100.000 Kubikmeter Cyanidlauge enthalten hat. Das war in Baia Mare, das große Unglück, und hat die Donau, die Theiss, die Flusslandschaft in Südosteuropa auf tausenden Kilometern einfach verseucht und alles Leben getötet. Was die Leute zudem wütend macht, ist eben die Klüngelei zwischen Politik und Wirtschaft.
Jetzt wird seit Monaten protestiert. Tausende von Leuten gehen auf die Straße. Gestern hat offenbar das rumänische Parlament einen Gesetzesentwurf zurückgewiesen oder noch nicht darüber abgestimmt. Nimmt die Politik nun langsam die Bevölkerung ernst?
Ich glaube, da müssen wir uns keine Illusionen machen. Und das ist auch, was die Leute immer noch auf der Straße hält. Die Politik in Rumänien nimmt die Bevölkerung nicht ernst. Davon sind wir Lichtjahre entfernt. In der Fachliteratur ist das System in Rumänien ja als Beispiel gewertet worden für politischen Kapitalismus. Wir haben also wirklich eine Parteienlandschaft, die sich a priori an privatwirtschaftlichen Interessen orientiert. Das ist sehr dramatisch. Ich denke, wichtig ist ja zu sagen, dass es diesen Widerstand gegen das Goldprojekt eben seit mehr als einem Jahrzehnt gibt. Das ist ausgegangen von einer Bürgerinitiative vor Ort aus Roșia Montana, aus diesem Ort, aus dieser wunderschönen Siedlung. Leute, die gesagt haben, wir wollen hier unsere Geschichte, unsere Höfe, unsere Art zu leben, wollen wir nicht opfern für kurzfristige Wirtschaftsinteressen. Und daraus ist das gewachsen, was ich immer das neue Rumänien nenne. Also die größte Soziale- und Umweltkampagne dieses Landes. Und die hält wahnsinnig lange an. Da sind viele, viele Menschen involviert. Und das ist auch ein Punkt, der Leute motiviert, auch unter schwierigen Bedingungen in Rumänien zu bleiben, zu leben und hier tätig zu sein.
Wie reagiert dann der Staat jetzt oder die Politik konkret auf diese wachsende Bewegung?
Man hat es erstmal versucht zu ignorieren. Sie müssen sich vorstellen, in Rumänien sind vor 1,5 Jahren ist eine Regierung zurückgetreten, weil sagen 1.000, 2.000 Menschen auf der Straße waren. Wir haben jetzt Anfang September eine Demonstration zum Beispiel in Bukarest gehabt, wo zwischen 30.000 und 50.000 Menschen auf der Straße waren. Das sind astronomische Zahlen für unser Land, für das, was an kritischer Masse auf die Straße zu bringen ist. Die Leute sind so weit gewachsen mit den Bedingungen hier, dass sie auch nicht mehr verlangt haben, a priori, dass ein Minister, eine Ministerin, eine Regierung zurücktreten soll, sondern dass Rocha-Montana zu retten ist, dass dieses verfassungsfeindliche Gesetz nicht Wirklichkeit wird. Hier haben wir aber gesehen, dass die Regierung und die Parlamentarier in der Öffentlichkeit ganz schnell zurückgerudert sind. Der Premier, dessen Unterschrift ja der Gesetzentwurf trägt, hat gesagt, als einfacher Abgeordneter würde er natürlich gegen das Gesetz stimmen. Vertreter aller Parteien, fast aller Parteien sind zurückgerudert, um wenig später wieder Hintertürchen zu finden, was wir letzte Woche gesehen haben, dass im Sonderausschuss, der eingerichtet wurde, um diesen Gesetzentwurf zu beraten, sein Sonderausschuss aus Abgeordneten des Parlaments und des Senats, dass dort mit mal eine Mehrheit wieder für den Gesetzentwurf gestimmt hat, mit dem Hinweis, sie hätten es nun komplett überarbeitet. Die Abstimmungsfrist wiederum ist jetzt verschoben worden, also die geplante Abstimmung ist verschoben worden bis in den Dezember hinein. Und das ist ein ganz klares Zeichen, dass die Politik, die Demonstrationen, die Proteste und die öffentliche Meinung hier eben immer noch nicht ernst nimmt, weil sie versucht, Zeit zu gewinnen und hofft, denke ich, so sieht es aus, die Proteste mit dem zunehmenden Frost im Winter absterben zu lassen.
Sagt der Umweltaktivist Jochen Kotaru aus Rumänien. Er engagiert sich unter anderem auch beim Europäischen Bürgerinnenforum. Dort schrieb er einen langen Hintergrundartikel über Rocha-Montana. Auch andere Hintergrundartikel zum Thema finden Sie unter www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info. Dort gibt's alle Links.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 23. Oktober auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem mit Sans-Papier. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar All und Karin Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.